du brauchst dann ein gesundes Maß an Pragmatismus, wenn du da drauf guckst. Ja? Data ist gut, ne? Aber es muss auch irgendwie Data mit Seele sein. Also man muss das irgendwie auch interpretieren können, ja, und da auch mit dem guten Unternehmertum drauf gucken. Und dann kriegt man dann relativ schnell auch über Common Sense eine klare Meinung dazu.
Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zum Facebook Marketing Talk Nummer 48. Bei meinem heutigen Gast handelt es sich um den Bereichsleiter Marketing der Rewe Markt GmbH, und zwar Clemens Bauer. Clemens hatte vor kurzem sein einjähriges Jubiläum bei Rewe und kam im Juli 2020 von Zoo Royal, wo er 4 Jahre lang die Verzahnung von E-Commerce und stationärem Handel maßgeblich vorangetrieben hat. Bereits seit 2012 ist er fester Bestandteil der Rewe-Gruppe und daher freue ich mich besonders auf seine Einblicke in die Branche und eine Diskussion über die Veränderungen, die wir alle wahrnehmen. Die Rewe Group ist mittlerweile in 21 europäischen Ländern präsent und im Segment der Super- und Verbrauchermärkte, der Drogeriemärkte, der Baumärkte, aber auch im E-Commerce und in der Touristik vertreten. Bekannte Marken sind unter anderem die Thum-Baumärkte, die Discountermarke Penny, DR-Touristik und österreichische Marken wie Billa und Bipa. Von Clemens möchte ich heute vor allem erfahren, welche neuen Verbrauchertrends er erkennt, wie wichtig der Schwerpunkt Regionalität geworden ist, welche Auswirkungen der Rewe Lieferservice und der Nachhaltigkeitsgedanke auf das Geschäft haben und welche Rolle die Kaufleute dabei spielen. Und jetzt ganz viel Spaß im Facebook Marketing Talk Nummer 48. Hallo und herzlich willkommen, Clemens, und vielen Dank, dass du unserer durchaus spontanen Einladung so schnell gefolgt bist. Hallo.
Hallo und herzlichen Dank.
Cool. Super, dass du da bist. Und Clemens, schön, dass wir dieses Gespräch hier führen können. Und ich muss dir ja erstmal direkt gratulieren. Du bist ja jetzt seit ziemlich genau einem Jahr in der Position des Bereichsleiters Marketing bei Rewe. Und wie gefällt es dir denn?
Das stimmt. Ich bin jetzt seit einem Jahr da. Und ich muss sagen, das war tatsächlich auch eine durchaus eine challenging oder eine anstrengende Zeit, ne? Weil ich quasi mitten im Lockdown oder in der Pandemie diesen Job übernommen habe. Das durchaus anstrengend war, auch die Teams tatsächlich einfach kennenzulernen. Das war eine Herausforderung. Aber ich finde, ich bin da sehr gut angekommen. Also wir haben tatsächlich ein fantastisches Unternehmen, ein fantastisches Team, tolle Leute am Start, die mich auch alle echt super gut aufgenommen haben, die mir geholfen haben, da auch sehr schnell reinzuwachsen und reinzukommen. Und insofern fühle ich mich sehr wohl, ja.
Klasse. Wir sprechen momentan ja nicht so gerne über Fußball, ja. Aber du hast vor kurzem Lukas Podolski getroffen.
Also ich habe den Lukas getroffen in Köln, in der Straßenkicker-Base. Das hatte natürlich was mit Rewe zu tun. Und zwar haben wir 250.000 Euro gespendet an die Lukas Podolski Stiftung. Für die, die Köln nicht kennen, die Straßenkicker-Base ist eine Straßenfußballhalle, ja, bei die Lukas Podolski betreibt. Der Mann ist ja auch wirklich ein guter Unternehmer, der viele unterschiedliche Engagements hat. Das weiß man gar nicht. Der macht Dönerbuden, der macht Fußballhallen, der macht sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge. Und betreibt aber unter anderem auch seine Lukas Podolski Stiftung. So, was macht die Stiftung? Die baut Bolzplätze und bietet tatsächlich für die Kids draußen Nachwuchs an, aber auch für Leute, die vielleicht nicht in jedem Verein gehen können, und einfach Straßenfußball. Trainings an, ja, Sozialtrainings an. Und das machen die sehr, sehr gut und versuchen auch, gemeinsam den Kindern wieder eine Möglichkeit zu geben, Sport zu machen und das auch ein bisschen zu animieren. Und das finde ich etwas, was man auf jeden Fall gut unterstützen muss. Das haben wir im Rahmen unserer Kampagne gemacht. Und das war eine tolle Sache, dass wir da tatsächlich 250.000 übergeben durften.
Ja. Hm. Was die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch nicht wissen, ihr seid ja offizieller Ernährungspartner der Nationalmannschaften. Ihr setzt euch ja generell, also auch nicht nur für die Lukas Podolski Stiftung, sondern darüber hinaus gerne besonders auch für Fußball auf allen Ebenen. Stichworte sind da einfach mal Torhunger oder auch Scheine für Vereine. Scheine für Vereine war ein bisschen breiter aufgehangen. Welche Rolle spielen diese Themen für euer Marketing und wie kam es dazu?
Also so grundsätzlich ist das so, Rewe ist schon sehr, sehr klar, die Marke Rewe ist sehr, sehr klar mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden. Ja, eins unserer wichtigsten Ziele ist, das, was wir tun im Bereich Nachhaltigkeit, auch erlebbar zu machen. Und wir definieren Nachhaltigkeit natürlich mit Umweltschutz, Verpackungsreduktion, Klimaschutz, Tierwohl, aber genauso gut auch mit dem Thema soziales Engagement. Ja, und soziales Engagement ist ja so ein breites Feld, das sind unterschiedliche Sachen. Was man verstehen muss, ist, dass Rewe zum Großteil ja aus Märkten besteht, die von echten Kaufleuten geführt werden, also selbstständige Kaufleute geführt werden. Und das ist so, die sind Teil dieser Gemeinschaft. Ja, die sind Teil der Gesellschaft, in der sie auch leben und sind da auch immer engagiert. Und wir engagieren uns für Vereinsfußball, wie wir uns national auch für die Nationalmannschaft engagieren oder auch in der Bundesliga für den 1. FC Köln engagieren. Insofern ist dieses Engagement für Fußball, für den Sport, für gesunde Ernährung für uns schon was, was wir ernst nehmen und was uns treibt. Und du hast Torhunger angesprochen, das wissen tatsächlich wenige, ist aber in meinen Augen echt eine sensationell gute Kampagne oder ein sensationell gutes Ding. Was wir dort machen, ist, wir veranstalten hunderte von Fußballcamps. Ja, das heißt, wir gehen tatsächlich in die Vereine, in die lokalen Vereine und gehen dort mit Training Packages rein und zeigen den Kindern, dass sie besser kicken können, wenn sie sich gut ernähren. Also wir versuchen ihnen tatsächlich gute Ernährung spielerisch beizubringen. Und das machen wir sehr erfolgreich. Es ist eine tolle Sache. Ja? Die Kinder sind glücklich, die lernen was, die können Fußballcamps machen. Das ist schon mega spannend.
Aber auch aufgrund des Charakters dieser Kampagne ist vermutlich aber auch eine längerfristige Initiative.
Ja, das ist eine längerfristige Initiative. Das ist für uns Teil der Aktivierung des Sponsorings mit dem DFB zusammen, weil wir das auch mit dem DFB zusammen machen. Und jeder, der irgendwie im Sponsoring zu Hause ist, der weiß das. Also das, was man am Sponsoring macht, ist gut. Aber dann fängt die Arbeit ja eigentlich erst an. Da musst du was tun. Ja, genau, du musst was tun damit. Nicht? Du kannst nicht nur sagen, also man muss sich ja die Frage stellen, ne? Ist Rewe auf einer Bande, hat das jetzt irgendwie Sinn? Ne? So, die Markenbekanntheit ist immens. Ne? Macht das, also treibt man damit noch den Erfolg der Marke weiter? Die Frage ist durchaus relevant, die wir uns stellen. Wir sagen, es muss ein Stück weit ja auch authentischer Content sein. Ne? Und wenn du, manchmal ist das wirklich auch überraschend, wenn du so bei uns durch das Team gehst, ne? Durch die Reihen läufst und dir die Menschen anguckst und fragst, wofür brennt ihr eigentlich? Ja, dann wirst du aus jedem Mund hören, ich brenne eigentlich für Nachhaltigkeit. Ich habe richtig Bock darauf, Nachhaltigkeit auch irgendwie erlebbar zu machen. Deswegen sind solche Sachen auch immer, das ist das, was uns antreibt, ja, Menschen eine gesunde Ernährung beizubringen, das eben nicht langweilig zu machen, das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu machen, sondern tatsächlich an die Kids zu gehen, da was Cooles zu machen, mit denen Fußball zu spielen und denen zu zeigen, hör mal, du kannst kicken, wenn du dich gut ernährst, kannst du dich noch besser kicken. Deswegen machen wir solche Webseiten wie torhunger.de, deswegen machen wir solche Kampagnen, deswegen haben wir einen Foodtruck gebaut, mit dem wir durch die Lande fahren, ja, und bei Fußballvereinen stehen und Menschen zeigen, guck mal, es muss nicht nur immer der fleischhaltige Döner sein, sondern du kannst auch vielleicht hier einen guten Wrap essen oder dich sonst wie gesund ernähren, ja. Also wir zeigen tatsächlich auch, wie es konkret geht.
Und von der Struktur und von der strategischen Planung her betrachtet, wie geht ihr da an Marketing und Markenkommunikation ran?
Also wir haben für uns, wir haben uns vier klare langfristige Ziele gesetzt, die wir erreichen wollen. Ja, sehr konkret. Und davon ist Nachhaltigkeit eins der überragendsten natürlich. Ja. Und gerade wenn du so eine vielfältige Marke wie die Rewe steuerst, musst du gucken, was passt denn da rein und was passt nicht da rein. Ja. So, wir haben, ich meine, was ist die Zielgruppe von Rewe? Ganz Deutschland. Ja, primär erstmal ganz Deutschland. Ja, ob jung, alt, irgendwie ist jeder einmal mindestens im Rewe. Ja, so, und jetzt musst du ja das Gefühl hinbekommen, dass du da so eine Konsistenz in die Marke reinkriegst, dass die Menschen verstehen, wofür wir stehen und was wir auch wollen. Das heißt, wir müssen schon klar kommunizieren. Wir machen super viel im Thema Nachhaltigkeit. Unsere Aufgabe ist es, das tatsächlich umzusetzen, ob das jetzt Verpackung ist, ob das Tierwohl ist. Das sind die Aufgaben, die wir haben.
Wie hat sich das Marketing speziell hinsichtlich der Nachhaltigkeit durch die Möglichkeiten der digitalen Medien, der sozialen Medien für euch verändert? Wie seht ihr Kanäle?
Vor, sagen wir mal, nicht allzu langer Zeit hat man eigentlich immer noch gesagt, wir machen ein Thema top-down und dann bringen wir das ins TV und dann gucken wir mal, ob es ankommt oder nicht. Ne? So, wenn du dir jetzt mal, wenn ich das sagen darf, ich habe mal eine Slide gefunden bei RTL im Geschäftsbericht. Ihr müsst da mal reingucken, finde ich sensationell gut. Ne? Die haben mal aufgemalt von 1950 bis jetzt, ne? Wie sich die Anzahl der Medien und die Anzahl der Kanäle verändert haben. Ja? Und das ist eine plakative Grafik, die geht einfach schwer auseinander. Ja? Und man sieht sehr deutlich, dass die Anzahl der Medien natürlich extrem angestiegen ist. Das wissen wir alle. Und dass die Komplexität natürlich sehr angestiegen ist. Ja. Und ihr mit Facebook gebt uns tolle Möglichkeiten, irgendwie Content sauber auch zu steuern. Alle andere Kanäle schaffen das auch. Die Technologie ist eine andere geworden. Ja. Und jetzt ist die Frage, die man sich immer stellt. Das ist so ein Beispiel, was ich immer gerne bemühe. Jetzt nimmst du mal Rewe Bio, die Marke, ja, eine der wichtigsten und erfolgreichsten Biomarken in Deutschland. Hauptsächlich gebrandet mit einem Label Naturland, ja. Weißt du, was Naturland heißt?
Wenn du mich so fragst, ich weiß natürlich, was es heißt, aber du wirst mir jetzt mehr Kontext dazu geben.
Genau, das ist Rewe Bio ist eine, also Bio ist eine Zertifizierung und dann gibt es andere Zertifizierungen, die noch strenger sind, die den Tieren noch mehr Platz gönnen, die noch mehr Anforderungen an Futter haben. Also eine echt komplexe Geschichte. Aber eigentlich, wenn du, ne, wenn du den Menschen fragen würdest, möchtest du eigentlich, dass dein Schwein, was du isst, oder dein Rind, was du isst, dass das Futter bekommt, was auf diesem Hof stattfindet, oder soll das Futter irgendwo aus der Welt herkommen? Dann wird dir jeder sagen, nee, ich hätte aber gerne das lokale Futter. Ne? Wenn du, also eigentlich hier eine coole Sache, die uns alle interessiert. Aber wie erzählt man diese Geschichte jetzt? Ja, sehr komplex. Wie erzählt man die jetzt? Und das ist ja die Frage, nochmal auf die Kanäle zurückkommt, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ist denn da ein TV-Spot das Richtige? Kann man diese komplexe Geschichte in 20 Sekunden oder in 30 Sekunden erzählen? Interessiert die dann auch jemand? Haben die Menschen das dann verstanden? Ist da eine Facebook-App das Bessere? Ja, wo Menschen damit interagieren, wo Kommentare sind, wo du vielleicht noch mehr hast und wo du vielleicht auch eine Interaction hast, die vielleicht eher an 60 Sekunden liegen? Oder ist das einfach ein simples Display-Ad und du hast eine gute Linkpage dahinter oder hast ein gutes Linkziel dahinter, ja? Ist das vielleicht einfach der beste Kanal? Aber die Frage ist, keiner kann dir dieses konkrete Beispiel immer beantworten, sondern gibt's nur eins, das muss man ausprobieren. Ständig und immer wieder ausprobieren. Und das Schlimme daran ist, das ändert sich auch noch. Ja? Mal, also die Menschen ändern sich ja auch und deswegen musst du da immer dranbleiben und immer ganz genau hingucken, wo du solche Messages auch rüberbringst.
Ja, die Intervalle und auch die Innovationszyklen, die verändern sich ja. Ne? Auch die Art und Weise, wie Nutzungsveränderung der einzelnen Kanäle erfolgt. Ne? Das,
klar, wir sind doch mittendrin.
Ja, massiv.
Ja, natürlich. Wir sind ja gerade mittendrin. Ne? Schau dir ein Unternehmen an wie jetzt zum Beispiel L'Oreal. Ne? Wenn man sich das mal anguckt, was die machen und welche Transformationen, die selber für sich und ihrem klassischen TV-Marketing heute schon hingelegt haben. Ja? Wie der Digital-Share bei L'Oreal sich entwickelt hat, nachzulesen, auch in dem Jahresbericht. Sensationell, die liegen weit über 50%.
Ja, die haben massiv Gas gegeben. Ich hatte ja auch die Freude, einige Maßnahmen davon begleiten zu dürfen. Ne? Und das war dann wirklich von 0 auf 100 und die Beschleunigung ist dann wirklich überproportional vonstatten gegangen. Apropos Agilität, du hast eben ein paar Stichworte genannt, die würde ich gerne vertiefen. Das ist, muss man ausprobieren, weil man weiß es nicht und dann ist es auch noch von Kampagne zu Kampagne unter Umständen anders hinsichtlich der Mechaniken, obwohl man vieles vergleichbar gemacht hat. Eins funktioniert besser als das andere. Eine Sache, die ich halt aber speziell in Deutschland feststelle, ist, dass sich oft Organisationen, Unternehmen strukturell selbst im Wege stehen, diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden. Ich habe jetzt, wenn ich richtig informiert bin, auch vernommen, dass ihr euch in einer Reorganisation befindet. Wie geht ihr damit um? Wie geht ihr mit Struktur um diese Agilität und diesen Anforderungen ans Marketing?
Also erstmal hast du das natürlich gut recherchiert, ja? Das ist klar. Also wir befinden uns ständig in Änderung momentan. Ne? Die Transformation oder die Intensität, ne, der Änderung, in die wir uns jetzt befinden, ist schon immens. Das ist schon, also ich würde schon sagen, das ist ein dickes Brett. Und das liegt natürlich sehr viel auch am das, was wir so datengetriebenes Marketing nennen. Ja? So, wir haben uns schon sehr genau gefragt, was heißt das denn jetzt hier alles für uns? Was passiert denn hier alles gerade? Und wie müssen wir uns eigentlich auch ändern? Ja, ich gebe dir so ein konkretes Beispiel. Also wenn ich so ganz viele Kanäle habe, ja, und ich verstanden habe, um das L'Oréal-Beispiel jetzt nochmal zu nutzen, also wenn man mir heute eine Sonnencreme verkaufen möchte, dann geht das mit einem sehr einfachen Werbemittel. Da musst du nur 3 oder 2 kleine Kinder drauf machen. Da würde ich sofort sagen, ja klar, Sonnencreme muss ich kaufen. Ja? Wenn ich 18 gewesen oder als ich 18 war, hätte man da durchaus ein anderes Bild nehmen können. Ja? Und das erklärt ja einfach schon, das simple Beispiel erklärt ja schon, ja, du brauchst jede Menge Content. Wo soll der eigentlich herkommen? Ja, wo soll der herkommen? Wo soll der Content herkommen? Wie würden wir den aufbauen? Wer macht das Shooting? Wie produzieren wir den? Und jetzt wird's ja total spannend, ne? Wenn du nochmal einen Blick in die alte Welt nimmst, wo man irgendwie ein Briefing geschrieben hat, dann hat man 3 Wochen gewartet, bis eine Kreativagentur zurückgekommen ist und gesagt hat, ah, jetzt haben wir aber eine gute Idee, ne? Und das ist das Skript und so machen wir's, ne? Und dann hat man noch 5 Wochen dann geteilt und dann ist man 8 Wochen später in die Produktion gegangen und dann war man irgendwann da mit der Post und Online-Abnahme und allem Shishi. Dann merkst du sehr schnell, das kann nicht mehr so funktionieren. Du musst deutlich schneller werden. Bei der Anzahl der Themen, bei der Agilität, bei der Schnelligkeit der Themen musst du deutlich schneller werden. Das heißt, du musst Kreation und Produktion viel näher zusammenbringen, um auch technische Lösungen zu schaffen. Ja, nicht nur im Workflow, nicht nur im Digital Asset Management, sondern auch technische Lösungen zu schaffen, das zu dynamisieren. Und das geht nur, wenn alle zusammenarbeiten. So, das hat Anforderungen an die Struktur. Ja, also an die Aufbauorganisation, aber genauso gut an die Abläufe, an die Prozesse. Ja, es kann nicht sein, dass man erst eine Kreation macht und dann irgendwie überlegt, später überlegt, was die Mediaaussteuerung ist. Das ist Quatsch. Das muss alles logischerweise zusammen aus einer Hand sein. Da müssen Analysten mit am Tisch sitzen, da muss die Media mit am Tisch sitzen, da muss die Kreation mit am Tisch sitzen und diskutieren, wie kann ich ein spezifisches Thema am besten in welchem Kanal und wie kann ich das bauen. So, wir sind, du hast gefragt, wie wir uns aufgestellt haben. Wir sind von diesem Zielbild ausgegangen. Wir haben uns erstmal überlegt, wie wir eigentlich arbeiten wollen, was wollen wir eigentlich erreichen und haben danach tatsächlich die Aufbauorganisation gebaut, die ehrlich gesagt eigentlich eher zweitrangig ist.
So ein Design-Thinking-Ansatz eigentlich, mir da folgt. Und also von was soll der Outcome sein und wie kommen wir dahin?
Finde ich super, genau, ja. Super spannend. Das ist wie wenn man Design Thinking macht, wenn man ein Produkt entwickelt, dass man sich erstmal Gedanken darüber macht, was ist das Produkt und nachher dann überlegt, wie man das Ding aufbauen würde. Aber erstmal den Kunden-Need erkennen, um dann zu sagen, was will ich eigentlich damit erreichen?
Was habt ihr euch da für ein Zeitfenster gesetzt? Geht ihr in Schritten vor? Versucht ihr den großen Wurf? Wie schafft ihr diese interdisziplinäre Verzahnung?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben so einen Approach gewählt. Da kannst du dir überlegen, kann man sofort alle, ne, mit etwas Neuem beglücken oder muss man schrittweise vorgehen? Ich für mich, für meinen Teil, ich bin der Meinung, dass wir schrittweise vorgehen müssen. Das haben wir auch so gebaut jetzt in einzelnen Teams. Und dass man über Erfolg sehr schön zeigt, was man tun kann und was nicht. Und wenn man sich heute so anguckt, wo wir so stehen, dann sieht man schon überall, wachsen so schöne Erfolgsbeispiele. Ne? Und die Teams gucken sich das dann schon selber ab. Und dann werden die dann sagen, ja, das war aber gut, das muss ich weitermachen. Und dann entsteht da vorne irgendwas Tolles und da hinten steht irgendwas Tolles. Und du merkst überall, das ist, glaube ich, der richtige Approach, als wenn du sagst, machen wir jetzt so und alle müssen sofort mit. Sondern wenn du zeigst, guck mal, ich habe hier kleine Beispiele, ich habe hier Erfolge gemacht. Wäre das nicht auch was, was ihr nehmen könnt? Dann siehst du, dass die Bereitschaft, das aufzunehmen, ist, das voranzutragen, viel, viel größer ist und das Mitnehmen der Mannschaft einfach viel größer ist. Und ich glaube, das ist in Summe der richtige Weg.
Ich habe in diesem Kontext halt auch eine direkte Anschlussfrage. Hast du ein Beispiel dafür, wo so eine Kampagne oder eine Initiative oder eine Idee schon beeindruckend mit der Verzahnung geklappt hat und dadurch einfach viel größer geworden ist, als das so ein Siloed-Working-Ansatz hervorgebracht hätte?
Also es gibt so ein Beispiel, ich komme nochmal auf Rewe Bio zurück, nämlich genau diese Frage, wie kannst du eigentlich diese Geschichte von Rewe Bio wirklich gut erklären? Ne? Und gab es ein Team, die haben sich damit auseinandergesetzt und zwischen der Media und auch der Kreation. Und wer die Idee war, das eher auf den digitalen Kanälen zu machen und auszuprobieren. Und dann sind wir hingegangen und haben tatsächlich über die unterschiedlichen Vermarkter und haben versucht, einfach eine Kreation, unterschiedliche Kreationen zu testen. Ja, ich habe eine Frage. Ja? Also stell dir vor, irgendwie komplexes Thema, ne? Rewe Bio, das mit dem Schwein und dem Platz und so. Ne? Und jetzt haben wir einmal so ein kontextuelles Thema genommen, ja, und haben das wirklich erklärt, ja, inhaltlich getrieben. Oder ein Quiz gemacht. Ja, So aus deinem Gefühl heraus, was glaubst du, was besser funktioniert hat?
Ich glaube, dass Quizmechanik intuitiver funktioniert, kontextuales, aber eine bessere Vertiefung herstellt.
Ja, habe ich auch gedacht. Ist tatsächlich, also Quiz hat nicht so toll funktioniert, ja, haben die Leute nicht so angenommen, kam irgendwie die Glaubwürdigkeit nicht rüber. Was wirklich funktioniert hat, war das inhaltlich Getriebene. Ja? Damit haben sich Menschen beschäftigt. Und die haben sich, im Ende haben sich fast 1 Million Menschen mit dieser Message beschäftigt, nachdem die Kampagne um war. 1 Million Menschen haben sich da beschäftigt und im Schnitt haben die da 40 bis 60 Sekunden drauf geguckt. Sensationell. Bei so einem komplexen Thema.
Spannender Insight, ne?
Sensationell.
Klasse. Du hast aber auch ein Stichwort gesagt, und das hören wir auch noch nicht von so vielen Partnern, speziell nicht in dieser Größe und Komplexität eurer Organisation. Das machen eher so die digitalen Nativen und auch eher in der Startup-Szene, sprechen halt nicht mehr nur noch von Kampagnen oder Initiativen, sondern wirklich auch von Content und Content-Strategien. Ja. Also nicht mehr in diesem klassischen Markenführungsbild. Und das hat sich aber euch sehr, sehr schnell durchgesetzt. Ihr habt aber auch sehr schnell Inhousing betrieben. Ist das einer der Gründe, weshalb ihr so schnell dahin gekommen seid? Wie siehst du das?
Also ich glaube, dass wir schon vor Jahren einen guten Weg gegangen haben, weil wir die REWE Digital damals gegründet haben. Ne? Und einen sehr, also wenn du dir heute diesen E-Commerce-Markt anguckst, ne, dann sind wir da ja wirklich auch sehr, sehr dominant und auch sehr, sehr gut aufgestellt. Und anhand dieser Erfahrung haben die Teams, glaube ich, unfassbar viel gelernt. Ja, über Jahre hinweg unfassbar viel Wissen und auch Können aufgebaut. Und wir haben dann einen sehr, sehr wichtigen Schritt gemacht, dass wir immer schon wichtige Fähigkeiten in-house aufgebaut haben. Ja, und ist in-house immer die richtige Lösung für alles? Nein. Ist extern immer die richtige Lösung für alles? Nein. Ja, gerade in der Kreation, gerade in Themen möchte ich auch einfach mal Insights auf Leuten haben, die bei Facebook gearbeitet haben, die bei Google gearbeitet haben, die auf anderen großen FMCGs gearbeitet haben. Ja, diese Insights möchte ich ja auch einfach für mich nutzen. Deswegen macht extern durchaus auch immer wieder Sinn. Alles, was Technologie angeht, alles, was Kreation angeht, macht auch durchaus Sinn. Aber ich bin eben auch speziell. Deswegen brauche ich auch meine Leute, die sehr, sehr viel Wissen von meiner eigenen Organisation, die von meinen eigenen Fähigkeiten sehr, sehr viel Wissen haben, die das dann bringen. Wenn ich die beide zusammenbringe, dann habe ich immer gut gewonnen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns treibt, was uns durchaus immer antreibt. Und wir haben dazu noch, es ist sehr gut vermocht, jetzt mal die digitale und die klassische Welt zusammenzubringen und das in ein Team zu gießen. Und das macht uns momentan stark, weil wir in beide Richtungen argumentieren können, in beide Richtungen denken können und auch alles miteinander verbinden können. Und das ist etwas, was wirklich eine sehr, sehr gute Fähigkeit gesehen hat. Beispiel Mediabereich, den Jan Fleming macht. Ein tolles Team, was dort entstanden ist. Ja, Klassikmedia, Digitalmedia zusammen in einem Team. Dort wird alles verhandelt, dort wird alles gesteuert, dort wird alles aufgebaut. Das macht große Freude, das zu sehen. Diese Fähigkeiten haben wir für uns aufgebaut im Marketing. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, sehr stark vorantreibt. Und daher kommen auch Gedanken wie, wir müssen nicht nur Kampagne denken. Wir müssen noch viel mehr in Triggerpoints denken. Wir müssen viel mehr in der Customer Journey denken. Wir brauchen auf vielen Themen mehr Always-on-Kommunikation. Und daher kommen tatsächlich diese Ansätze, die uns dann auch wieder stark machen.
Also das ist, finde ich, aus meiner Beobachtung heraus und Erfahrung heraus, speziell bei eurer Unternehmensgröße, so konsequent und auch wirklich sehr schnell umgesetzt worden, diese Vermählung aus klassisch und neu, digital und analog. Das finde ich schon ziemlich bemerkenswert, wie konsequent ihr das durchgezogen habt.
Aber es ist auch Zeit, um mutig zu sein. Ja, es ist momentan nicht die Zeit, zu gucken, abzuwarten und zu überlegen, sondern momentan ist die Zeit, mutig zu sein und auch bei diesen Themen wirklich voranzugehen. Wenn du dir guckst, auch was in der Branche passiert, ne, was im Wettbewerb passiert, da schläft niemand. Ja, da schläft niemand. Alle sind, glaube ich, in erhöhter Aufmerksamkeit. Und deswegen ist es nicht die Zeit, hier zu warten oder zu zögern, sondern wir müssen hier mutig weiter vorangehen.
Das sind Macherqualitäten gefragt und die spüre ich hier eindeutig. Finde ich total klasse. Was für einen Impact hat aber zum Beispiel so dein Erfahrungswert oder wie geht ihr an so Leuchtturmthemen ran? Es gibt ja die klassische Weihnachtskampagne. Ja, denkt ihr noch trotzdem in dem großen Film, habt ihr auch da einen komplett neuen Approach? Kannst du für dieses Jahr schon einen kleinen Ausblick geben, ohne vielleicht alle Details zu verraten, aber wie hat sich dadurch die strategische Fassung dafür verändert?
Also konkreten Ausblick will ich und kann ich natürlich nicht geben. Ja?
Aber ihr arbeitet schon länger dran, ne?
Nee, wir wissen es immer noch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Das ist uns noch nicht ganz klar. Wir sind dran, ja, aber wir gehen da eigentlich, das ist wenig spektakulär, wir gehen da eigentlich ran, wie wir da immer dran gehen. Ne? Das, was uns stark macht, ist, dass wir da nicht mit einer Kreationsdenke rangehen, sondern wir immer in einem crossfunktionalen Team an solche Dinge rangehen. Und wenn du dir mal anguckst, was natürlich machen wir auch Kampagnen, ne? auch viel mit euch zusammen. Wenn man jetzt anguckt, was wir so die letzte Zeit gemacht haben, jetzt nehmen wir nochmal das Thema der Fußballkampagne. Wir haben einen fantastischen Werbespot, höchst emotional, ich glaube, genau richtig für die Zeit und in dem Medium auch genau richtig. Wir haben sehr deutliche und sehr regionale Spots gemacht, die wir auf Social Media ausspielen, wo Kaufleute an sich ihre Geschichten erzählen, wie sie irgendwie einen Kunstrasenplatz gesponsert haben, wie sie Jugendmannschaften zu Turnieren schicken. Ja? Das ist übrigens eine Story, die mir sehr gut gefällt. Da gibt es einen Kaufmann, der hat seine Jugendmannschaft zum Dana Cup geschickt. Ja? Und für alle, die das wissen, der Dana Cup ist ein Jugendturnier in Dänemark. Ich freue mich da so drüber, weil ich da selbst auch mal war. Insofern, das ist für mich tatsächlich auch ein persönliches, ein inneres Blumenpflücken. Ja? Und das ist etwas, das finde ich, das macht uns tatsächlich, das macht dann stark, in diesen Dingen auch zu denken und da auch so zu gucken, dass wir da nah an die Menschen rankommen, ne, und dass wir den Nerv der Zeit da auch finden. Und das werden wir hier an Weihnachten auch wieder machen, ja. Aber wie genau, wissen wir tatsächlich noch nicht.
Welche Rolle spielen denn inzwischen Daten für so einen Kreativprozess oder zur Ideenfindung? Das hat sich ja vermutlich bei euch auch sehr stark geändert.
Das stimmt, das finde ich mega spannend. Daten, wir gucken uns schon auch jedes Mal wieder an, dass wir bei Kampagnen und bei Always-On-Kommunikation immer wieder auch eine vernünftige Retro machen. Und das ist auch etwas, das hört sich so selbstverständlich an. Ne? Du musst ja dann irgendwie gucken, dass du dann aus den Daten auch was lernen kannst. Aber zeig mir das Unternehmen, was wirklich immer eine vernünftige Retro macht und das Lernen als Institution begreift. Zeig mir das mal. Da gibt es nicht so viele, die das wirklich machen. Alle sagen, wir haben ganz viele Daten und wir haben reingeguckt. Aber sich wirklich bewusst hinzusetzen und zu sagen, lasst uns angucken, welche Daten wir haben. Lasst uns damit nochmal arbeiten. Lasst uns nochmal gucken, hat Facebook als Kanal bei dem Thema wirklich funktioniert oder nicht? Das ist doch die Kunst. Und daraus lernt man dann einfach. Wir versuchen das sehr, sehr stark zu machen und versuchen da auch immer besser zu werden. Und das ist etwas, was wir täglich auch von den Teams einfordern und auch uns immer wieder zwingen, da auch reinzugucken. Dafür braucht man Zeit, dafür braucht man manchmal auch Muße, ist aber eine sehr, sehr spannende Reise. Und vor allen Dingen musst du dann auch die Bereitschaft haben, dich von dem Gelernten wieder zu verabschieden. Ja, zu sagen, hat doch nicht geklappt, es war doch kein Insight, hier hat es nicht funktioniert, und dann musst du wieder weitergehen. Und das ist eine Flexibilität, die du im Kopf brauchst, und die wir alle irgendwie ständig brauchen, gerade in diesen Zeiten.
Ihr forscht wahrscheinlich auch im Bereich der Consumer Insights. Ein paar Sachen werdet ihr natürlich direkt aus dem Absatz heraus eindeutig sehen. Was sind denn so die aktuellen Insights, die euch bewegen auf Konsumentenseite?
Also was wir sehen ist, das ist schon so, dass das Thema gesunde Ernährung ein Riesenthema ist. Ja. Alles, was also die Pandemie hat so ein bisschen auch das Kochen nach vorne gekitzelt, ne? Das selber Kochen nach vorne gekitzelt. Die wichtigste Frage in deutschen Haushalten ist, was koche ich heute? Ja? Das kennen wir, glaube ich, alle. Also das Kochen
das ist da. Ich mich wieder, wollte ich gerade sagen.
Wenn du selber wieder mehr kochen musst, ja, ja klar. Dann ernährst du dich natürlich auch gesund, ja, oder versuchst es zumindest auch. Also das Thema gesunde Ernährung ist mit Sicherheit ein Thema, was immer so vor sich hin wabert, aber jetzt durchaus nochmal so einen Drive bekommen hat. Ne? Wir sehen, dass auch alles, was Nachhaltigkeit ist, ein Riesenthema ist. Ja, nicht nur getrieben über das Thema Tierwohl, nicht nur getrieben über das Thema Verpackung, nicht nur getrieben über das Thema Klima, sondern auch irgendwie soziale Verantwortung. Ja, mitten, also was macht so eine Firma eigentlich in der Gesellschaft? Ja, das ist ein wichtiges Thema. Das sind, glaube ich, Dinge, die uns nächstes Jahr durchaus beschäftigen werden und immer weiter beschäftigen werden, was du ja aber auch bei uns und auch an allen Marktbegleitern irgendwie durchaus momentan erkennen kannst, dass das Thema durchaus omnipräsent ist. Ja,
ja, stimmt. Wobei ihr wart schon, ich sag mal, Early Stage und auch schon sehr früh an dem Thema Regionalität orientiert, das in den Fokus zu stellen. Und vielleicht gibst du uns da mal so ein bisschen Kontext. Was hat sich da in den letzten Jahren entwickelt und verändert? Wie spielt ihr das Thema Regionalität?
Es ist super spannend, was da gerade passiert. Also schau mal, regionales Obst und Gemüse findest du heute in jedem Rewe-Markt. Ja, der Bauer um die Ecke liefert die Eier, der Bauer um die Ecke liefert Obst und Gemüse. Das findest du heute in jedem Rewe-Markt. Und ich selber, okay, ich arbeite bei der Firma, aber ich glaube auch viele Kunden lieben das einfach. Ja, weil du auch ein gutes Gefühl dabei hast, diese Produkte tatsächlich auch zu kaufen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, weiter ausbauen werden und auch weiter vorantreiben werden. Wir haben heute schon zigtausende regionale Lieferanten. Ja, das ist auch gut und das ist auch für die Bauern gut, die dort anliefern. Und du merkst, in der Corona-Pandemie hat sich dieser Effekt auch noch weiter verstärkt. Dieser Wunsch nach Regionalität, nach hier aus deiner Region zu kaufen, hat sich weiter verstärkt. Und das ist immer so ein bisschen, manchmal steht Regionalität immer so ein bisschen in der Fragestellung, wie glaubwürdig ist das eigentlich, ne, bei verschiedenen Produkten? Jetzt nimmst du irgendwie mal ein Produkt, was irgendwie aus Mehl besteht. Ne? Woher kommt dann das Mehl? Wenn das irgendwie aus Osteuropa kommt, ist das dann noch, aber hier verarbeitet worden ist das dann noch regional oder nicht? Ne? So, das kann man mit Sicherheit fairerweise diskutieren. Bei vielen Obst- und Gemüsesachen ist das aber irgendwie klar. Ne? Der Bauer ist da um die Ecke, der liefert da an, fertig. Das ist dann eben so. Deswegen ist das eine schöne Sache. Also ein besonderes Thema, was uns so ein bisschen umtreibt und was wir auch jetzt fairerweise in einem Markt umgesetzt haben, ist so das Thema Urban Farming. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. In Wiesbaden steht ich würde schon fast sagen, ein Vorzeigemarkt von Rewe, auf dessen Dach wir Basilikum anbauen. Und der steht neben einer Barschfarm. Ja, also da werden Fische gezüchtet und Basilikum gezüchtet. Und das ist tatsächlich kein Show-Effekt. Das funktioniert so gut, ja, dass die aus Wiesbaden heraus nahezu die ganze Region in Hessen mit diesem Basilikum beliefern.
Stark.
Das ist ja sensationell.
Ja? Das ist ein super Best Practice. Lässt sich sowas skalieren?
Ich glaube, wir müssen da noch weiter lernen und uns da auch rantasten. Aber ich glaube schon, dass sich das auf Dauer skalieren kann. Nicht für alles. Es ist immer, ne, musst immer genau gucken, was da wächst. Aber am Ende ist das ja ein Gewächshaus, was auf einem Rewe-Markt steht. Und da im Gewächshaus ja auf anderen Farmen auch alles Mögliche wächst, warum soll sich das dann nicht skalieren lassen?
Ich meine, dieses ganze Thema Regionalität tickt ja auch so viele Boxen, die wichtig sind. Da geht es ja um Transportwege, da geht es auch um die Unterstützung und den Aufbau lokaler Infrastruktur, da geht es um lokale Produktion. Das ist also ich finde das ganz beeindruckend, wie ihr das auch ins Zentrum stellt und auch mit lokal mit euren Kaufleuten so aktiv besetzt. Zum Thema Nachhaltigkeit, finde ich, hat die Handelslandschaft noch eine Frage nicht wirklich gelöst oder beantwortet. Und das ist die nach der Handzettelkommunikation und Printkommunikation. Das ist ja auch eine immense Umweltbelastung. Wie ist eure Perspektive zu dem Thema? Ich weiß, dass ihr natürlich mehr macht als die anderen, aber es ist sicherlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer sicher super spannend, wie deine Perspektive zu der Handzettelkommunikation ist.
Naja, also heute ist der Handzettel natürlich einer der wichtigsten Angebotsmedien, die wir haben. Ne? Und auch klar ist, dass man den Handzettel immer wieder auch hinterfragen muss, inwiefern man den betreibt und inwiefern man auch digitale Angebotskommunikation betreibt. Ne? Und klar, je mehr die Zielgruppen sich da verschieben, desto mehr kannst du da auch in digitale Angebotskommunikation gehen. Ich glaube, das ist total klar. Und wir müssen immer so ein bisschen gucken, dass wir natürlich die Menschen auch erreichen. Für viele ist das tatsächlich auch das Blättern im Handzettel noch durchaus auch eine Beschäftigung, die am Wochenende stattfindet. Ja, also wir sehen schon, dass das durchaus eine Relevanz hat. Und deswegen schaltest du so ein Medium nicht unbedingt einfach so ab. Wenn du gute, ne, wenn man gute Alternativen hat, wenn man gute Alternativen gemeinsam aufbaut, dann müssen wir, glaube ich, alle noch gemeinsam dran arbeiten, das weiter zu tun. Dann wird das natürlich auch eine spannende Geschichte werden.
Ich glaube, das hängt einfach auch wirklich mit der Zielgruppen Ansprache ab. Wir sehen ja einen deutlichen Shift jetzt speziell bei den jungen Menschen. Wir haben einen unheimlich hohen Anteil an Handzettel und Werbeverweigerern. Das ist natürlich auch eine strukturelle Entwicklung, die zunimmt. Ne? Aber ich finde, das ist einer unserer persönlichen Hauptfokuspunkte, da die Angebotskommunikation also auch ein Stück weit für euch mitzugestalten und zu revolutionieren. Und wir sind auch stolz, dass wir ja schon ein paar Themen hier gemeinsame Projekte untersuchen konnten. Also unser Forschungsfokus im Bereich Handel ist wirklich Angebotskommunikation, ganz klar. Ich glaube, dass wir für Brand funktionieren und auch POS-Traffic treiben können. Das haben wir schon oft bewiesen. Aber jetzt tatsächlich dieses Hauptangebotskommunikationsmedium, ja, den Print-Handzettel zu digitalisieren, das ist auch eine ganz große Ambition von meinem Team und mir persönlich. Aber es ist super, dass das alles in diese Richtung, glaube ich, einfach läuft. Ich habe einfach mal so eine Konsumentenfrage, weil die Trends ja auch so schnell gehen, jetzt auch nicht nur in Richtung Medienkanäle, wie sind die Mediennutzungen, sondern vor 5 Jahren war vegane Ernährung aus meiner Perspektive heraus eher so eine Nische und jetzt wächst das Sortiment gefühlt, ja, nicht nur bei euch, sondern bei allen wirklich von Woche zu Woche an. Wie bleibt ihr da on track? Wie informiert ihr euch? Wie plant ihr das strategisch und was sind die Entwicklungen, die du da kommen siehst?
Also vegan ist schon ein Thema, was uns antreibt, ja, wo wir auch gerne und viel investieren. Wir sehen tatsächlich, dass das sich raus aus der Nische entwickelt hat. Ja? Und es ist so, dass wir, je besser und je vielfältiger die Produktwelt ist, fällt es eigentlich auf so eine Schicht an Konsumenten, die durchaus bereit sind, auch sich fleischlos zu ernähren oder sich, ich sag mal, auch von mir aus vegetarisch ernähren, ja, oder wie wir manchmal sagen, auch die Flexitarier, ja, die das gar nicht so dogmatisch sehen, ja, oder die das gar nicht so radikal sehen, ja, jetzt keine tierischen Produkte mehr, ja, sondern eher sagen, naja, ich genieße gerne mal ein Stück Fleisch, aber dann bitte auch ein richtiges Stück Fleisch, ja, dann bitte auch irgendwie Haltungsstufe 4, auch wenn ich dafür mehr zahlen muss. Da bin ich dann auch bereit dazu, das zu tun. Aber ich versuche auch jetzt nicht, ne, 7 Tage die Woche irgendwie Fleisch zu essen, sondern ich versuche eben an 5, 6 Tagen eben einfach mich vegetarisch oder auch vegan zu ernähren. Und je stärker die Alternativen anwachsen, je stärker die Rezeptwelt anwächst, ja, desto mehr merkst du, dass die Menschen da auch reingehen. Desto mehr gehen die Nutzer- und Klickzahlen auch hoch, desto mehr gehen auch Abverkaufszahlen hoch und desto größer wird das Sortiment da auch. Ne? Das heißt, es ist so ein Trend, der hat sich tatsächlich raus aus der Nische gemausert und ist sehr, sehr viel stärker geworden. Und dem versuchen wir natürlich auch immer Rechnung zu tragen, um das, um da auch diesen Need auch zu begegnen. Ja?
Bevor ich mit Clemens über Blitzlieferdienste und die Zukunft des Einkaufens spreche, noch ein Hinweis in eigener Sache. Bei Lob, Kritik und Anregungen oder Rückfragen zum Podcast schreibt uns einfach an dasfacebookupdate@fb.com. Ich wiederhole, dasfacebookupdate, alles in einem Wort, @fb.com. Und wenn euch der heutige Talk gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und lasst uns natürlich gerne eine Bewertung auf iTunes da. Ich muss jetzt gestehen, ich bin ja riesen Rewe-Fan, das weißt du, aber Zwei Firmennamen waren natürlich in aller Munde aufgrund der Lockdown-Situation. Das sind Gorillas und Flink. Und ich habe auch schon beides genutzt. Und die regionale Biokiste gibt es schon seit Jahren und selbst der Rewe-Lieferservice feiert dieses Jahr sein 10-jähriges. Wie siehst du da die Entwicklung? Wird der stationäre Handel in Zukunft durch diese Quick-Commerce-Businesses und durch Lieferdienste ersetzt? Wie wird sich das verteilen? Wie ist deine Perspektive zu dem Thema?
Also, die Pandemie hat ja alle Online-Angebote eigentlich in eine Art Boostphase versetzt. Ne? Und wir sind jetzt schon seit langer Zeit mit dem Rewe-Lieferservice und auch mit dem Abholservice da extrem gut positioniert. Und auch mit Soreal oder mit Weinfreude. Ne? Wir haben schon gemerkt, dass wir dass der Demand ja sich deutlich mehr als verdoppelt hat. Ja, wir sind deutlich gewachsen in diesen Bereichen. Und das zeigt natürlich auch, dass der Markt in Summe in Bewegung ist. Im internationalen Vergleich hat Deutschland immer noch Nachholbedarf, was das Thema E-Commerce angeht. Ja, da gibt es andere Länder, die deutlich weiter vorne sind im E-Commerce-Food-Markt.
Oder auch speziell in dem Bereich Last-Mile-Delivery. Ne? Das ist ja immer auch noch etwas, was ist, ja. Ne? Und das findet ja hiermit statt. Das fand ich persönlich als Gorillas an den Start gegangen, ist noch vor Flink wirklich beeindruckend. Wow, da versucht jemand auf der letzten Meile und bin dann wirklich auch durch die Stadt getigert, um das Konzept und das Setup überhaupt von Gorillas zu verstehen. Da habe ich gemerkt, okay, die nisten sich halt ein mit kleinen Lagerdepots, ziehen mit einem Zirkel einen Radius, okay, welchen Zirkel oder welchen Radius können wir hier innerhalb von 10 Minuten beliefern? Und das fand ich so vom Ansatz erfrischend. Ne? Man muss natürlich gucken, wie sich das langfristig entwickelt, aber das war so, wow, okay, the last mile, yeah? It's getting done.
Ja, absolut. Und der Markt ist ja in Bewegung. Ne? Und das ist ja fantastisch zu sehen, was da momentan gerade alles passiert, ne? Und wie sich dieser Markt tatsächlich entwickelt. Und wer da auch gerade in den Markt reingeht, ne? Flink, Gorillas, aus der Tschechei kommen neue Player rein. Wir sehen Flaschenpost, die sich da weiterentwickeln. Ne? Also viele, viele unterschiedliche Spieler. Wir warten noch auf weitere, die da mitkommen. Ja, wir blicken natürlich auch immer in Richtung Discount, was dort alles passiert. Insofern ist das noch lange nicht das letzte Ende der Bewegung in diesem Markt. Ja, aber dieser Markt wird sich auch irgendwann ausdifferenzieren. Ja, er wird weggehen von einem reinen Liefermodell in unterschiedliche Lieferkonzepte, die natürlich auch jetzt in der Stadt anders funktionieren als auf einem Land. Ja, und das wird tatsächlich spannend zu beobachten, wie sich dort die einzelnen Spieler aufstellen, wie sie dort Lösungen bringen. Da geht's natürlich sehr stark auch um das Thema Sortimentsvielfalt, ja, also wie viel Sortiment kannst du in bestimmten Konzepten auch anbieten? Wie viel Sortiment kann so ein Gorillas und ein Flink natürlich auch anbieten? Ja, es geht um Schnelligkeit, es geht um Preis. Das wird durchaus spannend zu sehen.
Ja, ich behalte das auch extrem im Auge, weil ich das unfassbar dynamisch finde, wie sich das bewegt. Aber ich hatte auch genau diese Fragestellung, ne? Welche Sortimentsbreite kannst du anbieten? Ja, was ist auch attraktiv für nachhaltigen Ausbau von so einem Geschäftsmodell. Und wie entwickelt sich das dann tatsächlich, wenn der Demand steigt hinsichtlich dieser 10-Minuten-Delivery, dieses 10-Minuten-Delivery-Versprechens. Damit steigen natürlich auch die Strukturen und Personalkosten. Also ich finde das super, super spannend. Aber in dem Kontext, ihr seid ja jetzt auch seit kurzem auch offiziell mit Flink verpartnert. Darfst du darüber reden? Kannst du uns was erzählen? Wie sieht die Partnerschaft aus? Und was waren die Beweggründe?
Nein, ich kann nur natürlich nicht im Detail. Ich kann nur sagen, dass wir uns da an Flink beteiligt haben. Der Markt ich glaube, der Markt, wie ich gerade sagte, differenziert sich aus. Und wir tun gut daran, weiter wachsam zu bleiben. Ja, beim E-Commerce-Foodmarkt waren wir von Beginn an sehr wachsam und sehr früh dort auch mitgemacht. Und das, ich glaube, diese Wachsamkeit tut uns momentan sehr, sehr gut. Wir versuchen das weiter umzusetzen und gucken, dass wir uns da möglichst gut und sinnvoll positionieren.
Mhm. Steht das im Widerspruch in der Rewe-Lieferservice zu Flink oder ist das unter Umständen sogar etwas, was irgendwann mal Synergien herstellen könnte?
Naja, das tut es ja jetzt schon. Ne? Also die Flink wird exklusiv von Rewe beliefert. Ne? Insofern ist das schon, glaube ich, eine Synergie, die wir hier erreicht haben. Und jetzt muss man sich fragen, ist das dieselbe Zielgruppe? Ne? Zum Beispiel, das meinte ich mit ausdifferenziert. Ne? Also wenn wir irgendwann wieder ins Büro fahren, ja, dann habe ich ja irgendwie eine Journey, wo ich sage, schau mal, ich bin mittags im Büro, ich weiß, ich muss einkaufen, ich gehe auf die App, tippe das ein und 2 Stunden später ist das irgendwie abholbereit in meinem Rewe-Markt. Und dann fährst du davor und dann gehst du da rein, ist schon bezahlt, nimmst mit, bist wieder raus, dauert 3 Minuten, hast das volle Sortiment, alles happy. Das ist schon cool. Ja, es wird aber auch eine Journey geben, wo du abends dann da stehst und sagst, oh Mensch, jetzt brauche ich aber noch 3 Paprika. Hm. Ja, das sich natürlich dann liefern zu lassen, ist auch cool. Das heißt, es wird unterschiedliche Modelle geben, die Nischen werden sich ausdifferenzieren. Und das wird das Spannende daran sein, zu gucken, wo das dann genau hinschlägt und welches dieser einzelnen Modelle dann wirklich profitabel werden kann und welches dann wirklich auch eine Retention haben kann. Und wer von denen natürlich dann auch die Skalierung hinbekommt, um dann in Summe wieder gutes Geschäft zu machen.
Ja, das dem stimme ich total zu. Und was wir auch sehen, ist halt natürlich, dass verschiedene Konzepte und Vertriebskanäle sich auch in den Kategorien tatsächlich unterschiedlich entwickeln. So BOPIS zum Beispiel war letztes Jahr zum Beispiel in Deutschland noch kein Riesenthema. Inzwischen ist BOPIS für Consumer Electronics zum Beispiel ein Riesenthema geworden. Ja. Und da hängt man auch so ein bisschen hinterher. Wir sehen immer irgendwie aus dem Austausch mit unseren Kollegen aus England und aus USA, dass halt all diese Vertriebsvernetzungen deutlich schneller stattfinden. Und du hast ja auch schon vor einigen Jahren bei Zoo Royal mal gesagt, der Kunde kauft am liebsten über alle Kanäle. So gesehen, dass er da schon komplett verinnerlicht. Ne? Und jetzt geht halt alles nur noch viel schneller.
Genau, ich finde, das zählt heute auch noch. Ne? Du kannst es ja nicht, glaub mal nicht, dass ein Kunde sich einen Kanal aussucht und dann immer nur in diesem einen Kanal kaufen wird. Das wird so nicht passieren. Es gibt ja unterschiedliche Journeys. Natürlich gibt es Kunden, die dann Heavy User von einem Punkt sein wird. Das ist gar keine Frage. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Journeys. Kunden verändern sich aber auch. Ja, wenn du Kinder bekommst, hast du auf einmal einen ganz anderen Demand. Ja, achtest auf andere Produkte, achtest auf eine andere Produktvielfalt, als wenn du jetzt irgendwie alleine bist oder Double Income, No Kids. Du veränderst dich ja auch. Du veränderst ja auch deine Wahrnehmung an Produkten, an Eigenmarken, die du für dich selber forderst. Ja, das heißt, da passiert ja auch etwas. Und am Ende ist es doch auch so, klar, die Convenience ist entscheidend, aber irgendwie ist auch das Produkt extrem entscheidend. Ja, das Sortiment, was du hast, die Eigenmarken, die du hast. Und wir haben vorhin viel über Nachhaltigkeit und Regionalität gesprochen. Und diese Angebote musst du auch machen. Ja, und das ist etwas, glaube ich, was man in der Gesamtheit auch nochmal angucken muss. Und wer denn die einzelnen Player das dann auch immer bekommen können oder nicht bekommen können, das ist die Frage, die man sich dann eben auch stellen muss. Am Ende differenziert sich das aus und du wirst auch oder die Kunden werden ihre persönliche Journey natürlich anpassen, werden diese Dinge auch nutzen, das ist auch gut und richtig so. Aber sie werden natürlich auch nicht irgendwie immer jetzt nur zu einem generieren, sondern sie werden eine Vielzahl an Services nutzen. Und ich glaube tatsächlich, dass du gut daran beraten bist, Kunden viele Möglichkeiten zu geben. Ne? Bei Zoo Royal war das genau dieselbe Geschichte. Wir haben das damals auch gemacht und haben für uns auch beschlossen, dass wir die Eigenmarke, die substanziell ist für Zoo Royal, ne? Dass wir die Eigenmarke auch in die Regale der Rewe bringen. Und das ist war etwas Neues, weil es ist ein echtes Premium-Pet-Food und das in den Supermarkt zu kriegen, das war dann auch irgendwie, also so ein Fachhandelskonzept in den Supermarkt zu stellen, das war irgendwie auch neu und anders. Und das hat aber sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt kommt das Spannende und der spannende Insight darauf, wenn man sich überlegt, was einer der besten Neukundenmotoren für Zoo Royal war, war es tatsächlich die stationäre Distribution. Und zwar online wie offline. Und das muss man verstehen. Ich glaube, dann wird auch klar, dass Kunden tatsächlich agieren und unterschiedliche Journeys in unterschiedliche Kanäle legen.
Ich glaube, Clemens, wir könnten uns über so viele Aspekte endlos unterhalten. Ich finde das auch ganz spannend, wie mit welchem Erfahrungshorizont und Background du darauf blickst und Dinge so klar schildern kannst. Ich muss ein bisschen aufgrund der Zeit aufs Gaspedal drücken, leider. Wir machen einfach mal irgendwann Talk 2. Ja. Dann können wir ein paar Themen aufgreifen. Und was mich persönlich auch umtreibt und beschäftigt, ist einfach die mangelnde Diversität und mangelnde Inclusion, die speziell in der Handelslandschaft so sich zeigt immer wieder. Ich führe seit Jahren mit einem Partner McKinsey zum Beispiel jährlich einen Multi-Channel-Summit. Da sitzen wir um und versuchen halt auch die das Thema Diversity Inclusion abzubilden. Und das ist eine unheimliche Herausforderung in der Teilnehmerschaft. Wir müssen da ganz kreative Konzepte entwickeln, um die Diversität einfach wirklich dort anzutreiben. Wie ist deine Perspektive dazu? Wie gehst du bei REWE damit um?
So, in der REWE Group leben wir Diversity tatsächlich auch, ja, in allen möglichen Art und Weisen. Und ich glaube, als Kölner Unternehmern ist das eigentlich auch klar, dass du das so tun musst, ja. So, aber am Ende ist das ja nicht das Unternehmen, das Diversity treibt, sondern das bist du selber. Ja, das ist dein eigenes persönliches Denken, was Diversity ausmacht oder nicht. Und ganz ehrlich, da ist jeder von uns gefragt, das auch voranzutreiben. Ein Regenbogenlogo ist schön, gut, ist ein wichtiges Zeichen. Aber es ist, sind wir selber, die den Unterschied machen zwischen wir akzeptieren Diversity, wir wollen Diversity, wir leben Diversity oder eben nicht. Und ich glaube, das müssen wir uns, das muss sich jeder selber immer wieder fragen, ob er dafür auch genug tut, ob er das genauso lebt jeden Tag, wie er es auch gerne möchte. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ich hoffe, dass meinem Team und meinen Teams es klar ist, dass ich dafür stehe und dass ich das auch lebe.
Vielen Dank für dieses sehr starke persönliche Statement. Ich sehe es genau so wie du. Das ist so halt auch irgendwie wie Purpose-Marketing, wo man sich irgendein Badge irgendwie ja in die Kommunikation aufpappt. Muss gelebt werden. Ja, und da achten wir zum Beispiel bei Facebook auch extrem drauf. Wir haben ja so eine Poster-Culture. Und dann hast du halt Diversity and Inclusion in verschiedenster Form, in verschiedenen Motti und Slogans auch tatsächlich als Value, als Wert kommuniziert. Aber man muss es leben, aktiv am Programm arbeiten, sein eigenes Handeln komplett reflektieren und immer wieder überprüfen. Also das fängt bei jedem selbst an. Da bin ich komplett bei dir. Vielen Dank erstmal auch dafür. Und auch wegen der Zeit muss ich jetzt auf die wiederkehrende Must-Ask-Fragen von uns kommen, ja, die ich jedem Gast oder Gästin stelle. Und fangen wir mal mit der ersten an. Was war dein größter Manager- oder Kommunikationsfail und was hast du daraus gelernt?
Oh, Tausende, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mit Sicherheit schon viele große und kleine Fehler gemacht. Das ist gar keine Frage, ne? Und ich könnte gar nicht sagen, was der größte ist und was der was die Insights sind. Aber wenn du zum Beispiel in meiner Zeit bei Zurreal, habe ich mal gedacht, dass die Sparbox-Lieferung einfach das wäre, was jenes ist, ne? Und was man unbedingt einführen müsse und auch sofort machen sollte. Bin nach wie vor auch der Meinung, dass es eigentlich ein gutes Tool ist, ne? Ein ganz gutes Feature ist für die Menschen. Ich habe aber maßlos unterschätzt, wie komplex es eigentlich ist. Ja, wie viel Prozess da eigentlich dranhängen und wie viel man auch dann quasi um so ein Abo-Commerce auch wirklich bauen muss, so dass wir das dann nachher auch wieder eingestellt haben, weil wir tatsächlich bessere Lösungen gefunden haben, die Kunden bei uns zu halten, anstatt über so ein Abo-Modell. Die Erfahrung hat übrigens jeder Player einmal gemacht, weil alle, glaube ich, irgendwie einmal gedacht haben, das müssten sie ausprobieren und das wäre es jetzt. So, was habe ich daraus gelernt? Ja, ist vielleicht nicht immer mit einer Idee sofort loszupreschen, ja, und zu sagen, das ist es, das machen wir, sondern sich mit bestimmten Dingen noch mehr Zeit geben, sie wirklich zu durchdenken und sich hinzusetzen und sich ehrlich zu fragen, gibt es hier einen Elefanten im Raum? Was ist der Case? Wie viel Aufwand ist dahinter? Und gibt es nicht doch durchaus andere Dinge, die du machen kannst? Wir hatten damals echt viel Glück. Wir haben parallel dazu ein zweites Programm aufgesetzt. Und das hat tatsächlich dann funktioniert, so dass wir dann eigentlich eher nur wählen mussten, was das einfacher für uns war. Insofern war das gut. Learning ist, schaff dir immer Alternativen. Und das zweite ist, schaue, dass du die Dinge wirklich durchdenkst und dir Zeit genug nimmst, sie auch wirklich in der Konsequenz zu durchdenken. Und seist du dir auch noch so sicher, ja? Frage Leute.
Vielen Dank für diese spannenden Learnings und ich stimme dir zu, das wird sich auch mit anderen Cases auch bei mir decken. Ja? Aber das ist ja gut, dafür sind wir ja da, dass man lernt und aus den Erfahrungen heraus dann wirklich einfach beim nächsten Thema die Dinge verbessert. Welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu dem Experten gemacht, der du heute bist?
Ich glaube, also das, was mich tatsächlich durchaus mal stark geprägt hat, ist eigentlich so ein bisschen die Unterschiedlichkeit in dem, was ich gemacht habe bisher. Ne? Ich habe lange Strategieberatung gemacht, klassisch. Das war einfach ein sehr, sehr gutes Handwerk, um Struktur, logisches Denken voranzutreiben. Aber ich habe genauso gut, war ich mal über 10 Jahre selbstständig und habe ein Hotel auf Mallorca geführt und aufgebaut.
Wow. Im Norden. Das wusste ich nicht.
Das war eine spannende, das war durchaus eine spannende Zeit, ja. Also bei der persönlichen Bucketlist mit Bar auf Mallorca und Hotel auf Mallorca kann ich also schon mal so einen Haken dran machen, ja. Das hat viel Freude gemacht. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, die mich vor allen Dingen so ein bisschen Demut gelehrt hat. Ja, Demut vor Arbeiten in anderen, also doch mal im Ausland habe ich viel gearbeitet, aber noch mal wirklich so ein Stück zu leben in einer anderen Kultur, in einer speziellen Kultur, wie wir sie auf Mallorca vorfinden, aber auch Demut noch mal vor Unternehmertum. Und das ist was anderes, als wenn man in einem Konzern arbeitet. Das ist auch wichtig und hat auch viel mit Unternehmertum zu tun. Aber wenn man so ganz alleine verantwortlich ist für 10 Mitarbeiter, für so einen eigenen persönlichen Business Case, da irgendwie selber persönlich im Feuer steht, selber das Gespräch mit dem Veranstalter führt und sagt, hey, lass mal, wie kriegen wir das hin? Wir brauchen da noch mehr Geld und das müssen wir machen. Dann gehst du damit auch anders um und du wickelst automatisch einen anderen Zugang zum Unternehmertum. Super lehrreich, super hart. Da waren viele Fails auch mit dabei. Aber am Ende hatte ich da eine sehr, sehr gute Zeit und sehr viel Freude.
Zum Thema Facebook und Facebook-spezifische Lösungen, Plattformen, welche Produkte von uns haben dein Business am meisten beeinflusst?
Ja, du hast das vorhin, glaube ich, schon gesagt. Es gibt da so 2, 3 Sachen, die, glaube ich, die ihr gut macht. Das eine ist alles, was auch rund um das Thema digitale Angebotskommunikation stattfindet. Und das andere ist alles, was so ein bisschen algorithmusgesteuerte, KI-basierte Ausspielung von Ads ist. Ja, ich glaube, das macht uns, wir haben oft spezifische Themen. Das macht die Partnerschaft mit Facebook tatsächlich spannend, dass wir hier ganz gut targeten können und auch gemeinsam, glaube ich, ganz gute Themen, sowas wie manchmal gesunde Ernährung, mal vorantreiben.
Klasse. Und jetzt die abschließende Frage. Du hast 1 Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du besprechen oder tun?
Ich würde ihn fragen, ob wie er glaubt, der Aktienkurs, wie er sich entwickelt wird, ja, und ob ich das, wie ich das Investment steuern kann, ja, um bestmöglich zu partizipieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wäre so die erste Frage, die ich stellen würde.
Die darf ich aus Compliance-Gründen überhaupt nicht kommentieren. Aber das ist natürlich sicherlich eine spannende Frage. Lieber Clemens, vielen Dank. Das hat total Spaß gemacht. Danke für die tolle Offenheit und für die Klarheit und auch für die ganz klaren Beispiele. Und was mich immer so begeistert bei dir und wirklich deinem Team, das macht sau viel Spaß, mit euch zu arbeiten und zu sprechen und tolle, innovative Projekte umzusetzen, weil ihr auch immer so unglaublich begeistert seid von den Dingen, die ihr tut. Ja, unglaublich passionate, ja. Und das zündet immer total und springt über. Ja, ich hoffe, dass das für die Zuhörerinnen heute und Zuhörer auch so funktioniert hat. Vielen Dank, Clemens, und hoffentlich bis ganz bald dann wieder in Persona.
Herzlichen Dank.
Das Facebook Update, deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.